Also, möchte euch ganz kurz die Gliederung vom Jakobusbrief nochmal vor Augen führen. Ich hoffe, ihr könnt mein Anliegen verstehen und das vor allem aber nicht meins, sondern das Anliegen von Jakobus, dass es darum geht, dass das Wort uns hinterfragen darf, ob unser Glaube einen Unterschied macht in unseren Werken. Darum letztendlich geht es. Ob der Glaube, den wir haben, ob er sich in unseren Werken sichtbar wird, ob er die Kraft in unseren Werken und durch die Werke eben bestätigt wird. Und das ist so entscheidend. Denn ich bin davon überzeugt, das, was ich glaube und in dem Maße, wie das in mir echt ist und die Kraft entfaltet von dem, was ich habe, wird das Auswirkungen haben auf mein Verhalten, auf mein Tun, auf mein Handeln. Wie ich mit Menschen rede, welche Prioritäten ich meinem Leben setze, wie ich meine Entscheidungen treffe, meine Bereitwilligkeit, meine Bereitschaft im Dienen, einander, all diese, das hat Einfluss darauf, ob ich zur Ruhe komme oder nicht. Ich möchte wirklich sagen, ich kenne den Unterschied. Etwas rational verstanden ist, möchte ich zu glauben, aber zu merken, das hat keine Auswirkung in meinem Leben. Ich habe meine Sorgen dann und die plagen mich. Und dann einen Glauben zu haben, der so eine Kraft hat, dass die Sorgen verschwinden, obwohl die Umstände sich nicht ändern. Und das ist für mich so ein himmelhoher Unterschied. Das zeigt für mich, ob das wahr ist oder nicht. Ich habe gestern ganz kurz gesagt, die letzten Tage hat der Herr mir einen Psalm geschenkt, aufs Neue. Vor einem Jahr haben wir die Psalmen hier durchgearbeitet, zumindest eine Einheit gehabt. Und hat mir einen Psalm gegeben und er ist so herrlich gewesen. Ich habe den schon mehrmals gelehrt, den Psalm, an der Bibelschule oder bei uns in der Gemeinde, in verschiedenen Zusammenhängen. Und auf einmal wird er mir so zu einer Stärkung zum Glauben, ich kann es glauben. Ich kann das glauben einfach. Und das ist so ein Unterschied, ob ich sage, das ist richtig, finde ich gut, oder ob ich sage, ich glaube das, was da drin steht. Und ich merke, dass es sofort eine Auswirkung für mein Werk hat, also für meine, wie ich mich verhalte, wie ich mich gebe. Das macht für mich so einen Unterschied. Ich mache ein Beispiel. Ich gebe euch nur ein Beispiel als Zeugnis. Das ist ab Psalm 37 übrigens. Das ist jetzt nicht unser Thema, gell? Ich will euch nur damit deutlich machen, dass je nachdem, ob wir das glauben und was das für mich bedeutet, dass es in der Tat, in der Praxis sich sofort auswirkt. Im Werk. Psalm 37. Ich empfehle euch, heute Abend ihn zu lesen. So, und dabei einzuschlafen. Mit diesem Psalm heute. Das ist so ein guter Psalm. Aber vielleicht so gut, weil er jetzt direkt für mich gegeben ist. Ja? Mal schauen, ob es für euch auch euch gegeben ist. Psalm 37. Ich hab in der letzten Zeit sehr, sehr gerungen. In diesem Rahmen und in diesem Gemeindefreizeit und so will ich das offen sagen und bekennen. Ich habe sehr gerungen mit dem Herrn und vor dem Herrn angesichts der Anfeindungen und all diesen Kämpfen und wo mein Platz ist und ob überhaupt mein Platz da ist. Und ich war für alles bereit, für alles. Der Herr möge mich führen, wie er will. Und manchmal habe ich mir gefragt, wirklich auch so, was mache ich hier überhaupt? Ja, so was mache ich hier überhaupt? Und will der Herr mich überhaupt noch hier haben? Und durch ein wirklich tiefes, tiefes Ringen und eine sehr tiefe Seelennot bin ich da durchgegangen. Und dann hat er mir in dieser Zeit jetzt diesen Psalm so groß gemacht. Schaut mal, ab Vers 1 heißt, entrüste dich nicht über die Übeltäter. Beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land, in Heubach, und hüte Treue. Punkt. Und in dem Moment, wo das mir so zum... Es war, als redet Gott direkt zu mir. Und ich glaube seinem Wort. Und in dem Moment, wo ich das glaube, wisst ihr, was das für eine Kraft für mich wird? Das hat Auswirkungen, wie ich Menschen begegne. Das hat Auswirkungen, ob ich bleibe oder nicht. Das hat konkrete, praktische Auswirkungen in dem, was ich tue oder nicht. Und der Herr sagt, bleibe und hüte Treue. Und dann Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Boah. Ich begehre viel. Ich begehre viel. Aber mit dieser, ich glaube, aus der Perspektive, wenn wir den Herrn Lust am Herrn haben, wird unser Begehren nicht falsch sein. Das wird ein reines Begehren sein und dann wird er geben. Das ist so gewaltig. Das sind Verheißungen und ich merke, dass es in meinem Leben zu Kraft wird. Befehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufrichten lassen wie das Licht und dein Recht wie an dem Mittag. Das heißt, es ist offen, sichtbar, klar. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Das kämpf nicht, streit nicht, sei still. Das ist sein Wort. Und ich merke, wisst ihr, der Unterschied, ich könnte das lesen und sagen, oh, das würde ich so gern auch für mich in Anspruch nehmen. In dem Moment aber, wo es zum Glauben wird, ist es mein. Und das, wisst ihr, woran ich das merke? Denn ich weiß den Unterschied, wenn man eine Depression hat und wenn man keine hat. Ich weiß den Unterschied, wo man Kraft hat oder man keine Kraft hat. Ich weiß, wenn man einem schwer geht, man was hört und denkt, oh, das wäre echt schön, wenn es in meinem Leben Wirklichkeit wäre. Und wenn man es hört und es wird Wirklichkeit. Ich kenne diesen Unterschied. Und ich sage, die Umstände haben sich nicht geändert. Aber es hat sich was geändert. In dem Sinne, dieser Glaube ist echt. Warum? Weil er mir Kraft gibt. Es macht einen einfach einen Unterschied. Und das ist meine Frage an dich persönlich. Macht dein Glaube einen Unterschied? In deinem Leben macht es einen Unterschied, ob du es glaubst oder nicht. Denn wenn es keinen Unterschied mehr glaubt, dann was nützt dir dieser Glaube? Was nützt er dir? Er macht dir mehr Mühe, kostet dich echt viel Zeit. Wenn es keinen Unterschied macht. Wenn es aber keinen Unterschied macht, warum nicht? Warum nicht? Da gibt es eine Möglichkeit, wir kommen gleich zum Jakobusbrief. Jakobus gibt uns eine Lösung. Wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Ich nehme euch jetzt noch tiefer in den Jakobusbrief. Ich drehe immer Kreise und immer mehr und immer mehr, dass wir den Brief verinnerlichen. Ich rede immer von dem Jakobus. Ihr wisst, von welchem Jakobus hier die Rede ist? Das ist der Herrenbruder, also unseren Herrenbruder. Das ist der Bruder, der Halbbruder von Jesus Christus, der diesen Brief geschrieben hat. Das ist nicht so selbstverständlich. Das heißt, es gibt manche, die glauben, das ist der Apostel Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat. Ich glaube aus vielen Gründen, dass es nicht passt und nicht sein kann, sondern dass es wirklich Jakobus, der Halbbruder von Jesus ist. Ihr wisst, wie viele Brüder Jesus noch hatte? Habt ihr das noch in Erinnerung? Vor kurzem hatten wir es. Wie heißen die? Judas haben wir noch einmal und dann? Joses und? Simon. Jawohl. Also die waren zu viert plus noch die Schwestern. Ob es zwei oder drei, wissen wir nicht. Wir wissen immer von Schwestern. Von daher gehen wir davon aus, mindestens zwei. Also eigentlich so, übrigens wie meine Familie, 6 Kinder. Voll cool. Ja? Nur, dass ich nicht der Älteste bin. Jesus war der Älteste und wir wissen, dass die Brüder und somit Jakobus nicht von Anfang an Jesus geglaubt haben. Sie gehörten, ich bin mir sicher, dass Jakobus zu denen gehörte, von denen er dann sprach und geschrieben hat, du eitler Mensch, du glaubst, dass es einen Gott gibt. Der gehörte zu dieser Art der Juden, die genau diesen Glauben haben. Und er weiß mit Sicherheit und kannte den Unterschied, den Glauben, den toten Glauben und den lebendigen Glauben. Denn er kam zu diesem lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus, wisst ihr warum? Weil Jesus selbst ihm erschienen ist. Das ist erstaunlich. Ähnlich wie bei Paulus ist Jesus auch dem Jakobus erschienen, persönlich, und hat ihn zu diesem Dienst berufen. Und er hat ihn nicht zu einem Aposteldienst berufen, sondern zu einem Ältestendienst an der Jerusalemer Gemeinde. Er hat ihm diese Gemeinde anvertraut, obwohl die Apostel da waren. Ich glaube, der Grund liegt darin, weil er die Apostel ausgesandt hat. geht bis ans Ende der Welt. Und diese Jerusalem-Gemeinde, um ihnen an Hirten zu geben, da hat er den Jakobus berufen. Und schon sehr, sehr früh hat er den Jakobus berufen. Und er hat eine Autorität bekommen, erstaunlich, in der kurzen Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, war der Bruder von Jesus. So, das färbt schon ab, ja. War immerhin mit ihm aufgewachsen und so weiter. Aber trotzdem, wenn man überlegt, Petrus, das war von Anfang an derjenige, der diese Gruppe angeleitet hat. All die Johannes und auch der andere Jakobus, und die immer bei Jesus waren. Und dieser Jakobus aber schien fast sie zu überragen. Ich habe das bei mehreren Gelegenheiten schon mal erwähnt, dass Petrus so einen Respekt von Jakobus hatte, dass er ganz genau darauf aus war, zu schauen, wie er sich verhält, wenn Jakobus oder seine Jünger bzw. die Mitarbeiter von Jakobus da waren. Hat Petrus sogar sich von den Heiden wieder distanziert, um ja nicht einen falschen, also da gab es Dinge, wo Paulus auf die Palme gegangen ist, Galater Kapitel 2, könnt ihr nachlesen, sagt, oh Petrus, was machst du da? Nur weil da Jakobus seine Jünger da sind, bist du hier so ein Heuchler und so weiter. Also was ich damit deutlich mache, dass dieser Jakobus sehr schnell an Autorität bekam in der Gemeinde, dass selbst als dann Schwierigkeiten kamen und der Apostelkonzil sich traf und alle Apostel und die Ältesten der Gemeinde sich trafen und ihre Argumentationen brachten, was es bedeutet, als Heide zu leben, Petrus sprach, Paulus sprach, Barnabas sprach, alle sprachen. Am Ende, Kapitel 15, Apostelgeschichte, steht Jakobus auf und sagt, Brüder, also, wir machen es so. Mir scheint, dass der Geist uns das zeigt, und dann, er macht sozusagen den Sack zu und sagt, jetzt gehen wir vor, schreiben einen Brief und übernimmt schon eine Verantwortung, ja, obwohl Petrus noch da ist und da ist Paulus da. Aber versteht ihr, was für eine Autorität dieser Mann hatte? Das ist jetzt nicht einfach. Ja, da hat schon, und das spürt man, ich finde, das spürt man im Brief, diese Autorität, mit der er das schreibt. In Apostelgeschichte 12 zum Beispiel, lesen wir, dass Vers 2, dass Jakobus, der Bruder von Johannes, vom König Agrippa getötet wird. Das ist der erste Märtyrer. Schlag mir mit mir das ganz kurz auf. Apostelgeschichte 2. Wisst ihr, was gut ist? Das Aufnahmegerät liegt genau neben der Bibel. Und wenn ich das so aufschlage, dann hören Sie gerade, dass ich es aufschlage. Das Geräusch wird gesampelt, was ich schon lange machen wollte. So, Apostelgeschichte 12. 12, gell? Plus 10 halt. 2 plus 10 und dann 12. Ich habe es nicht geahnt. Ist doch klar. Dann habe ich auf Anhieb die richtige Bibelstelle euch mal gegeben. Mich wundert, dass ihr schon gleich aufschlagt, nicht erst abwartet. Also ab 12, 2, 1 nehmen wir mit. Und jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Also das ist der Bericht. Jakobus, der Bruder des Johannes. Und da wird er eben immer wieder als Jakobus, der Bruder des Johannes, erwähnt, um die Unterscheidung nämlich zu machen. Der Apostel ist der Bruder von Johannes. Aber wenn es nur Jakobus heißt, das ist der Bruder des Herrn, der Halbbruder. Und schaut mal, dann nehmen sie auch ja Petrus fest, setzen ihn fest in Apostelgeschichte 12, Vers 17. Petrus wird ja auf eine wundersame Art und Weise aus dem Gefängnis geführt. Der Engel führt ihn heraus. Überlegt mal, was da passiert ist. Ja, das ist unglaublich. Und die Magd versteht selber nicht und hin und her. Und nachdem sie es wirklich realisieren und annehmen, Petrus hinein, schaut mal, was er sagt, ab Vers 17. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichtet es wem? Jakobus als Ersten. Erstaunlich. Es ist wichtig, dass Jakobus das mitkriegt. Ich bin frei. So. Also Jakobus soll es wissen und den Brüdern. Und er ging hinaus, zog an einen anderen Ort. Das heißt, der Apostel sagt, wichtig, dass Jakobus es weiß und die Brüder auch. Er erwähnt aber Jakobus, warum? Weil er die Autorität und diese Stellung als Älteste der Gemeinde in Jerusalem, er war der verantwortlich für diese Gemeinde. Kapitel 15, das ist nur drei Kapitel weiter, haben wir dieses Apostelkonzil. Und da zeigt sich auch die Weisheit des Jakobus und was Jesus ihm anvertraut hat. Schaut mal Kapitel 15, Vers 13. Dann will ich dabei belassen bei dem Autor. Vers 13. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gerichtet hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut. Eine tiefe Erkenntnis dessen, was Gott gerade tut. Er versteht, dass die Propheten des Alten Testaments, als sie davon gesprochen haben, Gott wird die Hütte Davids wieder aufbauen und die Nationen werden Anteil an der Anbetung an dieser Hütte haben, von diesem Tempel, sagt Jakobus, das geschieht jetzt gerade. Und da wird gerade nicht ein dritter Tempel gebaut, weil der zweite stand ja noch da. Ja? So, dem Jakobus ist absolut klar, von welcher Hütte da die Rede ist. Mit dieser Weisheit, mit diesem Verständnis des Alten Testaments und dem Wirken Jesu. Ich will einfach nur deutlich machen, es wäre jetzt keiner, der keine Kenntnis hatte über das Werk, sondern Jesus ist ihm selbst persönlich erschienen. 1. Korinther 15. Diese Stelle noch. 1. Korinther 15. Ab Vers 6. Paulus erzählt die Reihenfolge, wie Jesus wem erschienen ist, wie vielen Leuten er erschienen ist. Und in diesem Auflisten, wie und wann Jesus sich offenbarte, sagt er, dass er zum Beispiel in den Zwölfen, den Kephas erschienen ist, dann in den Zwölfen und dann Vers 6. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben. Das heißt, er sagt, wenn ihr nicht glaubt, ihr könnt, das sind Zeugen, die leben noch, ihr könnt hingehen und sie fragen. Das ist, warum Paulus das so aufzählt. Und dann sagt er, Vers 7, danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Interessant, gell? Wem ist er zuerst? Jakobus, dann den Aposteln noch einmal. Also bevor er zu Aposteln ging und ihnen den Missionsbefehl gab, ist dann vorher noch mal Jakobus erschienen und sagt, Jakobus, die müssen gehen, du musst bleiben. So, essen, gell? Genau. Ihr müsst gehen. Ich muss bleiben. Ja, okay, tut mir leid, kein gutes Zeitmanagement. Ja, Übertragung. Ich rede weiter, ihr esst da drüben. Das wäre sehr effizient. Speisen auf einmal. Ja. Das wäre... Okay. Also immerhin Autor abgehandelt. Es geht jetzt nicht um, dass wir die Einzelheiten alles aufzählen und einfach nur abhandeln, Autor und Adressat, sondern mir geht es darum, aufzuzeigen, in was für eine Autorität er das hier schreibt. Das ist mein Anliegen. Und mit trotzdem, was für eine Liebe. Und weil Jesus ihn dazu berufen hat, das zu tun, was er tut, diesen Brief zu schreiben. Er wurde von Jesus selbst dazu beauftragt, okay? Kein eigenmächtiges Handeln. So, das war aber schnelle Lektion, gell? Ja. So schnell kann eine Stunde rumgehen. Also, ich wünsche euch Gottes Segen.